Grüß Sie, mein Gast heute ist Wladimir Kaminer. Herr Kaminer, was haben Sie heute gefrühstückt?
Gut, ich hatte jetzt 2 Tage hintereinander Auftritt in Berlin, in einem alten Theater. Und da genau gegenüber ist ein russischer Lebensmittelladen eröffnet worden. Sie nennen sich allerdings jetzt natürlich nicht mehr russischer Laden, das heißt so osteuropäische Spezialitäten. Und diese Spezialitäten habe ich eingekauft und heute zum Frühstück gegessen. Also sehr guten Schinken, roten Kaviar, ist noch, also kann man kaufen, ist nicht so teuer jetzt.
Okay.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2. Wladimir Kaminer, Frühstück am Rande der Apokalypse.
Boah, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, Herr Kaminer, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Nee, das war, ja, muss ich sagen, schon. Wenn Sie gerade aufmachen, diese Läden, sind Sie die ersten paar Wochen oder Monate sogar richtig gut drauf. Also kann man gute Sachen kaufen.
Sie haben vor kurzem ja für Dreisat eine Kulinarik-Serie über die deutsche, österreichische und Schweizer Küche gemacht. Es kommt auch demnächst ein Buch mit Geschichten über Europas Tische und Gerichte generell. Kann man aus den unterschiedlichen Frühstücken was lernen über die Menschen?
Na, Frühstücken weiß ich nicht. Also diese gastronomischen Filme, sie waren auch für mich eine Neuentdeckung, muss ich ehrlich sagen. Gerade in Deutschland, gut, die deutsche Küche kam in meinem Film eher so in flüssiger Form zum Vorschein. In Bayern zum Beispiel waren wir auf der Suche nach dem besten Weißbier der Welt. Mhm. Die Bayern liefern sich da unglaubliche Wettbewerbe. Wer braut das beste Weißbier? In jedem Dorf wird im Grunde das beste Weißbier der Welt gebraut. Und was mich faszinierte ist, das wusste ich gar nicht. Also ich wusste natürlich schon, dass Bayern gerne Bier trinken.
Und dass wir das beste Weißbier der Welt brauen.
Ja, ja, das sowieso. Ja. Aber dass die Bayern dieses Weißbier, so wie wir hier in Berlin Orangensaft, so vor dem Frühstück, so, um fluffiger in den Tag zu kommen, heißt es.
Ich wollte Sie gerade wieder zurückleiten zum Frühstück, aber wenn Sie das Weißbier schon als Frühstück bei uns kennengelernt haben.
Wissen Sie, jetzt verstehe ich Bayern besser.
Also sagt das Frühstück doch was über die Menschen?
Absolut. Wenn ich jetzt heute Nachrichten aus Bayern lese, muss ich jemand dieses Weißbier dazu rechnen? Ja, dann passt das irgendwie. Dann hat es eine Logik.
Jetzt haben Sie gerade erzählt, was Sie im Augenblick an Heimaterinnerungen frühstücken oder an frühkindlichen Erinnerungen. Wie haben Sie denn die ersten Jahrzehnte Ihres Lebens in Russland gefrühstückt?
Ich erinnere mich mehr so an Radiosendungen. Mein Vater musste sehr früh aufstehen. Der war um 5 schon wach. Ich musste um 6 dann aufstehen und frühstückte. Wir hatten so ein Radiogerät, das man nicht ausschalten kann, so propagandamäßig. Also man konnte schon aus der Steckdose rausnehmen, ja. Aber es gab ja nur einen Kanal und das ganze Land hörte diese Sendung Frohe Morgen für Pioniere. So würde ich das übersetzen. Mhm. Und das hat mir eigentlich mein Frühstück grundsätzlich verdorben. Was haben Sie da gegessen? Naja, eigentlich das Gleiche, so wie jetzt, nur eben ohne Kaviar. Ja.
Das wollte ich gerade fragen, ob der Kaviar auch dabei war. Nein.
Nee, also 2-mal im Jahr hatten wir das vom Staat großzügig bekommen. Ja.
Jetzt hieß es gerade eben, und deswegen machen wir ja diese ganze Frühstücksgeschichte hier, Frühstück am Rande der Apokalypse, das ist einer Ihrer aktuellen Buchtitel. Und dieses Frühstück am Rande der Apokalypse, also zumindest die Apokalypse, verorten Sie eindeutig bei den Deutschen. Also das scheint eine unserer Spezialitäten zu sein, weil bei uns nur 19% optimistisch in die Zukunft schauen. Haben Sie das immer schon so erlebt, seit Sie hier sind in den bald 25 Jahren? Oder ist das eine Veränderung?
Na, ich würde die Apokalypse als Normalzustand der Weltordnung beschreiben. Im Grunde, gefühlt schreibe ich eigentlich über nichts anderes schon seit Jahren, als ein erfülltes, glückliches Leben während der Apokalypse. Was hatten wir? Zuerst hatte ich eine 2-bändige Corona-Trilogie geschrieben, die Gott sei Dank nur 2-bändig geworden ist, weil gleich danach kam schon, oder fast gleich, kam schon der Krieg nach Corona. Dazwischen der Seuche und dem Krieg hatte ich noch ein Buch zum Klimawandel.
Oh, super.
Hier gerade, während wir mit Ihnen austauschen, draußen demonstrieren die jungen Menschen im Rahmen von, wie heißt es, Fridays for Future, ihren Unmut, also die leben alle in der Zukunft. Das ist sehr typisch für Menschen. Entweder sind wir in der Vergangenheit und denken, Ach Mensch, hätte man damals bloß anders gehandelt, wäre die Zukunft nicht so schlimm geworden. Oder wir sind schon in der Zukunft, die es eigentlich gar nicht gibt. Ja, also das ist eine Illusion, die Zukunft. Und denken, ja, die Zukunft, die müssen wir retten. Und das eigentliche Leben, dieser dünne Faden der Gegenwart, verschwindet.
Jetzt sagen Sie, das ist typisch für Menschen, also nicht typisch für Deutschen, wie sich das liest bei Ihnen teilweise, dass also gerade da so viel Spaß am Weltuntergang wäre. Wie halten es denn die Russen? Sind das grundsätzlich optimistischere Menschen?
Nein, optimistisch sind sie nicht. Die sind noch viel fatalistischer, die Russen. Mhm. Aber ich glaube, das hat natürlich auch mit dem politischen System zu tun. Wir leben hier, Gott sei Dank, in einer Demokratie. Und in einer Demokratie wird den Menschen immer der Eindruck vermittelt, sie hätten diese Zukunft in der Hand. Also das, was sie heute machen, wird die Zukunft für alle sein dann morgen. So. Mhm. Und bei den Russen ist das nicht so. Also bei den Russen, die ja in einem totalitären System leben, in einem System, das sich gerade jetzt noch stärker, noch radikaler wandelt von einer Autokratie in Richtung Diktatur, wird den Menschen vermittelt, dass sie eigentlich für nichts zuständig sind.
Ja.
Schon gar nicht für die Zukunft. Nicht für das Schicksal ihres Landes, nicht für die Zukunft, die weitere Entwicklung ihrer Stadt. Das Einzige, was sie möglicherweise beeinflussen können, ist vielleicht ihre Familie, die Umstände, das Zwischenmenschliche in der Familie und die Straße. Obwohl, bei der Straße wäre ich dann nicht mehr so sicher. Eigentlich im Treppenhaus endet ihr Wirkungsbereich. Im Treppenhaus.
Über Ihre Sicht auf die Russen, die es natürlich den Russen genauso wenig gibt wie den Deutschen und trotzdem arbeiten sie sich ja seit Jahrzehnten genüsslich an nationalen Stereotypen ab, sprechen wir ausführlich und natürlich auch über die aktuelle Schau auf Russland in dieser Stunde 1:1 der Talk mit Wladimir Kamina auf Bayern 2.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft Wladimir Kamina, kam in einem Schwimmbad zur Welt.
Also so steht es jedenfalls auf Ihrer Website, Herr Kamina, von Ihnen selbst geschrieben. Wie kommt man denn auf sowas?
Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht daran. Ich habe diesen Witz schon vor langer Zeit gemacht. Eigentlich muss ich diese Variante von Biografie schon längst ändern. Aber warum eigentlich? Ich gehe noch immer gerne schwimmen. Ich war gestern im Schwimmbad. Also in Berlin gibt es sehr gute Schwimmbäder.
Mhm. Gut, also dann lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Es war wahrscheinlich dann ein bisschen anders. Sie waren vor allen Dingen, wir haben es gerade schon erzählt, natürlich sozialisiert, am Anfang in der Sowjetunion, nicht Russland, Sowjetunion, das war das ja damals.
Das ist korrekt, ja.
Das eine Ihrer aktuellen Bücher, habe ich gerade gesagt, Frühstück am Ende der Apokalypse, das andere heißt Nachbarn. Wie waren denn Ihre ersten Nachbarn- und Nachbarschaftserfahrungen? Das hat ja auch viel mit dem System zu tun, ne?
Also in der Sowjetunion waren Menschen durch die Enge der Wohnbedingungen gezwungen, also unfreiwillige Nachbarschaft. Es gab sehr viele kommunale Wohnungen in meiner Kindheit, wo mehrere Familien eben sich alles teilen mussten, eine gemeinsame Küche hatten, einen gemeinsamen Kühlschrank. Und sie konnten einander nicht leiden.
Und
deswegen
das,
sind eigentlich meine Landsleute durch die sozialistische Erziehung nachhaltig beschädigt und nehmen nur ungern an kollektiven Aktivitäten teil.
Und mit dieser Vorstellung von Nachbarn und von Zwangsgemeinschaft sind Sie dann auch groß geworden und dem Mangel von Privatsphäre und hat Sie dann auch geprägt?
Wir wussten gar nicht, wie unsere Nachbarn heißen.
Ja.
Die Wohnungen waren nummeriert. Und die Briefkästen. Niemand kam auf die Idee, seinen Namen an den Briefkasten zu schreiben. Das ist total, das ist krass Eingriff in Privatsphäre. Als würde in Deutschland jemand seinen Gehaltszettel an den Briefkasten kleben, sowas.
Mhm. Sie haben gelernt, Toningenieur für Theater und Rundfunk in der Sowjetunion. Haben Sie je in diesem Beruf eigentlich gearbeitet da?
Ja, habe ich natürlich. Ich war sehr lange im Theater. Ich habe noch in Moskau in tollen Häusern gearbeitet. Es war eine interessante Zeit. Ich glaube, dass diese ganze Perestroika in erster Linie im Kulturbereich stattgefunden hat. Die Kultur war schon immer die Avantgarde der Gesellschaft. Das ist normal. Ich glaube, das ist in jedem Land so.
Mhm.
Dass die Kulturschaffenden, die Künstler immer einen Schritt voraus sind dem Wandel der Gesellschaft. Und dann die eigentliche Gesellschaft, der soziale Körper, der ja sehr träge und langsam ist, folgt dann diesen Kulturschaffenden. So sehe ich das.
Mhm.
Also war im Theater, Sowjetunion war ja, naja, ein ziemlich langweiliges Land. Aber das Beste in diesem Land, die schönsten Frauen, die klügsten Männer, die waren alle in irgendwelchen Kulturstädten, in Theaterhäusern, in Clubs. Da boomte das Leben und da wollte ich hin.
Naja, und eben auf den Partys, die Sie veranstaltet haben. Die haben Sie ja schon in Moskau veranstaltet. Untergrundkonzerte, Partys eben, die Sie gemacht haben, Herr Kaminer. Was war das für eine Szene, in der Sie da unterwegs waren? War das subversiv oder war das völlig apolitisch? Und gibt es heute irgendwas Entsprechendes dort?
Wir waren sehr politisch. Als Dissidenten aufgewachsen, mit großem Misstrauen unserem Staat gegenüber. Vor allem, also da, es ging gar nicht um die Ideen des Sozialismus, verstehen Sie mich nicht falsch. Es ging um diese unglaubliche Verlogenheit der Erwachsenen, die einfach alles schielten, weil sie nie ein Wort in der Wahrheit sagten. Sie dachten immer das eine, erzählten das andere und taten das dritte. Und das haben wir als Kinder, als Jugendliche natürlich gesehen, dass das alles nur, es ging überhaupt nicht um irgendwelche Ideen und einen wirklichen Sozialismusaufbau, sondern es war nur bloße Formalie. Diese Menschen durften nicht ehrlich sein, weder mit sich selbst noch mit den anderen. Und das konnten wir als Jugendliche natürlich nicht für uns nehmen. Deswegen waren wir sehr politisch und sehr kritisch unserem Staat gegenüber. Aber da wir ja nicht ausreisen durften und die große, weite Welt aus erster Hand nicht kennenlernen durften, haben wir automatisch gedacht, dass da draußen, jenseits der Sowjetunion, alles richtig gut ist. Wenn bei uns alles so schlecht, dann muss es irgendwo ja das Gegenteil sein.
Mhm. Das war ja damals Ihnen auch so. Aber meine Frage war ja die, ob so eine Szene wie die, in der Sie sich damals bewegt haben, in Moskau, eben mit diesen Partys, mit diesen Untergrundkonzerten, ob es irgendetwas in der Art nach Ihrem Wissensstand heute dort auch gibt oder ob das alles völlig ausgedörrt ist inzwischen?
Ich weiß es nicht. Mhm. Also wenn es diese Szene gibt, dann muss sie sich sehr geheim halten, weil der Druck, die Repressalien seitens des Staates viel stärker sind als bei uns in der Sowjetunion.
Ja.
Was haben wir denn als Risiko gehabt? Naja, nach höchstens vielleicht, naja, wir waren unter Beobachtung. Irgendwann mal bin ich ja bei der Armee gelandet. Aber diese Armee führte nicht wirklich so einen blutigen Krieg wie jetzt, wie heute. Heute geht es für die Jugend ums Leben und Tod.
Aber Sie waren in Ihrem Militärdienst 1987 hautnah dran am Atem der Geschichte sozusagen, weil Sie hatten gerade Wache, als dieser deutsche Flieger mit dem kleinen Flugzeug Matthias Rust auf dem Roten Platz gelandet ist. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das war diese ganze Armee, zweite Verteidigungsring, Raketenabwehr. Das war alles so schon halb tot. Wissen Sie, das hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt mit Rust oder ohne Rust, das war alles aus Pappe gemachtes, so mehr Schein als Sein. Deswegen, gut, also Rust hat es quasi der ganzen Welt demonstriert, der hat allen vorgeführt, dass da hinten nichts ist, hinter diesen Raketenabwehrringen.
Ja.
Und ja, wir haben furchtbar gelitten eigentlich darüber.
Haben Sie Ärger gekriegt, als da plötzlich ein Deutscher gelandet ist unter Ihren Augen?
Ja, es gab dann einen Befehl, die komplette Belegschaft dieses zweiten Verteidigungsringes auszutauschen.
Mhm.
Also man hat uns in die Busse gesetzt und um Moskau fahren lassen, bis wir dann irgendwann mal wieder da ankamen, wo wir in den Bus gestiegen sind. Es war ja ein Ring.
Ja.
Und es gab ja sowieso keine anderen Soldaten, die uns ersetzen konnten. Für uns war es umständlich, weil wir hatten ja davor da eigentlich ein sehr entspanntes Leben in dieser Armee. Wir haben viel geschlafen.
Und dann ging also die Geschichte einfach wieder von vorne los sozusagen für Sie.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Wladimir Kaminer. Hat sich und uns die Russendisco beschert.
Naja, inzwischen machen Sie ab und zu Ukraine-Disco. Klappt das genauso gut?
Na, ich mache auch Russendisco. Ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt russische Kultur diesem Regime überlassen sollen. Wissen Sie, solche Putins, die kommen und gehen und Russland, russische Kultur bleibt. Russendisco ist ja mein Kind, meine Erfindung.
Was war da eigentlich?
Warum soll ich jetzt darauf verzichten? Ich mache demnächst in Schwarzwald jetzt übrigens Russendisco.
Russendisco, okay. Was war da eigentlich zuerst da, das Buch oder die Veranstaltungsreihe? Klar, der Film kam später, ist ja dann verfilmt worden, das Buch, aber wie ging das los?
Na, zuerst war natürlich die Disco, ja, ja.
Ja.
Und in dem Buch, da sind meistens Geschichten, die während der Russendisco sich ereigneten. Insofern, ohne Disco wäre das Buch wahrscheinlich nie zustande gekommen.
Was sind das für Leute, die heute kommen? Die von Anfang an, also seit den Nullerjahren, machen sie das, da dabei sind? Oder kommen auch ganz frische dazu? Oder muss man denen, wie würden Sie
dem
Nachgeborenen das heute erklären?
Die Nachgeborenen kommen manchmal zu Disco und sagen, hallo, Herr Kaminer, meine Eltern haben sich bei ihrer Russendisco kennengelernt. Oder Großeltern, keine Ahnung. Also manchmal fühle ich mich wirklich ein bisschen schon zu alt für den Job. Aber ich denke immer, besser mache ich es als ein anderer.
Mhm. Und jetzt eben auch manchmal die Ukraine-Disco. Und da gibt es genauso Stimmungskracher letztlich, oder?
Ja, wir hatten ukrainische Musik schon immer im Programm. Mhm. Mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr. Weil die Ukrainer schon immer für sehr gute Musik, also gut tanzbare, lustige Musik standen. Jetzt mit dem Krieg kam auch eine andere Musik. Ja, so eine drastische, ich ergebe mich nicht und so. Diese, das ist natürlich nicht wirklich Disco, aber gleichzeitig jetzt wieder unglaublich schöne Musik. Mhm. Wir haben jetzt alle, also alle heißt meine Familienmitglieder und Freunde, so einen neuen Ohrwurm. Eine Frau aus der Ukraine ist unglaublich, unglaublich, wie die singt.
Mhm. Sie sagen, es ist ja schon sehr lang her, also es waren die Nullerjahre. Nach Deutschland gekommen sind Sie schon 1990 und Sie hatten das vorhin schon angedeutet, sobald es die Gelegenheit gab, haben Sie auch beim Schopf ergriffen und sind dann auch gegangen. Welches Bild hatten Sie denn damals von den Deutschen, als dieses Fenster aufging, also sich zu überlegen, da will ich da tatsächlich hin? Gab es da irgendwelche Klischees, irgendwelche Bilder, Vorstellungen, die Sie überhaupt hatten?
Ich hatte gar kein Bild von den Deutschen. Naja, doch, wir hatten das ja im Fernsehen, diesen Fall der Mauer, wo, das hat man uns gezeigt, im Nachrichtenprogramm, da sah ich, wie so eine sehr lange Schlange von torkelnden, leicht angetrunkenen Menschen von Ost nach West ging, so Stück für Stück. Und unser Nachrichtensprecher sagte damals, jetzt im Zuge der neuen politischen Entwicklung haben unsere Genossen aus der DDR die Möglichkeit, mit eigenen Augen die Widersprüche des Kapitalismus zu sehen und kennenzulernen. Aha, dachte ich, warum wir nicht mit eigenen Augen? Aber es war schon, das sah sehr einladend aus. Da wollte ich auch die Widersprüche des Kapitalismus kennenlernen.
Und haben sich dann entsprechend aufgemacht. Also das heißt, wie war das Ankommen? Haben Sie sich dann, okay, Sie kamen nun gerade nach dem Mauerfall, aber noch vor der Wiedervereinigung an, ursprünglich ja in die DDR. Haben sich da dann irgendwelche Vorurteile bestätigt über die Deutschen und andere nicht? Oder wie war das?
Es war eine unglaublich lustige Gesellschaft damals. Ich kam in Ost-Berlin an und Ost-Berlin war halb leer. Jedes zweite Haus stand leer, weil die Einwohner dachten, diese Mauer ist nur für kurze Zeit gefallen und bald kommen sie wieder. Also muss man den Moment nutzen. Die sind alle in den Westen abgehauen. Mhm. Gleichzeitig kam vom Westen eine wahre Welle von Jugendlichen, die aus ihren kleinen westdeutschen Städten flüchteten nach Ost-Berlin, um ihre alternativen Lebensentwürfe zu verwirklichen, zu realisieren. Alles, was sie in ihrer kleinen Heimat nicht ausleben durften, durften sie dann in Ost-Berlin. Es war eine Zeit der allgemeinen Freiheit, würde ich sagen, wo der eine Staat, also diese DDR, schon weg war und der neue Staat, die Bundesrepublik, war gerade im Kommen. Und in diese Spalt, was eigentlich in der Zeitgeschichte so selten entsteht, da ist jede Menge kreative Talente reingelaufen.
Ja.
Damals war wirklich in jedem Haus hier in Berlin ein Theater, ein Club, eine Kneipe konnte man machen, indem man einfach ein paar Kisten Bier kauft und im Erdgeschoss irgendwo in einer leerstehenden Wohnung dann die Fenster aufmacht.
Wie waren denn dann in Berlin Ihre ersten Nachbarschaftserfahrungen? Waren die dann eben auch so aus diesem Aufbruchsgeist geprägt?
Wir waren zuerst in einer Unterkunft des Roten Kreuzes mit irgendeiner großen Gruppe von Menschen, die heute politisch korrekt als Sinti und Roma bezeichnet werden wollen. Mhm. Die hatten immer mit einem kaputten Auto abends gekommen und aus Spaß dieses Auto noch gegen den Baum gefahren. Das waren lustige Leute. Danach waren wir in einem Ausländerwohnheim in Marzahn. Das waren drei Häuser. Das sogenannte Afrika-Haus, Vietnam-Haus und Russen-Haus. Mhm. War auch sehr lustig. Und so richtig deutsche Nachbarn hatte ich lange Zeit nicht tatsächlich, weil sie waren alle weg. Im Prenzlauer Berg waren alle weg. Wir hatten zwei Wohnungen besetzt mit meinem Freund. Also er oben, ich unten, mit einem Loch in der Decke. Also hatte ich und er dementsprechend
im Boden.
Aber das ist das gleiche Loch gewesen. Und so konnten wir uns unterhalten, ja.
Na gut, war auch eine Art Nachbarn dann ja auf alle Fälle.
Ja, ja.
Das heißt, bis zur Russendisco waren Sie schon 10 Jahre in Deutschland mit Loch in Decke und Boden. Wie sind Sie überhaupt dann zum Schreiben gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte damals noch andere Interessen. Ich war ja 23, als ich nach Deutschland kam. Schreiben war das Letzte, was ich wollte. Ich wollte eigentlich Mädchen kennenlernen, in erster Linie. Mhm. Und Spaß haben und nicht schreiben. Ich glaube, ich habe nichts anderes gemacht als viele andere Migranten auch. Ich bin zur Uni gegangen, ich habe mir irgendwelche Jobs gesucht, Studentenjobs. Wir haben irgendwelche Zettel verteilt, Zeitung verkauft. Na, so normale Geschichten halt. Ja. Ich habe als Germanistikstudent dann Deutsch gelernt. Und dann bin ich aber mit meinem Theaterdiplom wurde anerkannt. Von der Deutschen Demokratischen Republik und übernommen von der Bundesrepublik Deutschland. Also war ich ein Ingenieur, also ich konnte arbeiten.
Toningenieur.
Ich habe dann gleich, Toningenieur, ich habe gleich Angebote bekommen von mehreren Theatergruppen. Damals hat der Staat, ich meine jetzt so Bundesrepublik, war der Staat sehr bemüht, so viele Menschen in kulturelle Aktivitäten eigentlich einzubinden, wie es nur geht, damit sie eben keinen Blödsinn machen auf der Straße.
Ja. Und wie ging es dann zum Schreiben?
In jedem Café, in jeder Kneipe waren damals so Diskussionsclubs entstanden, irgendwelche interessante Treffpunkte, wo Menschen auch ein spannendes literarisches, kulturelles Programm hatten. Und ich wurde eingeladen von einer Dichtergruppe hier in Berlin-Prenzlauer Berg, einen Vortrag zu halten über Sowjetunion, eigentlich über Kosmonauten, über Weltraumforschung. Mhm. Das war mein erstes Thema, glaube ich. Ich habe mich schon immer sehr interessiert für diese Kosmonauten. Also die meisten sind nicht geflogen. Ich habe als Kind viele kennengelernt, weil meine Eltern immer so ein Sommerhaus, eine Art Dacia gemietet haben neben dem Sternstädtchen, wo die Kosmonauten lebten, die sowjetischen. Und das war eine bewachte Einrichtung eigentlich. Aber uns Kinder hat man reingelassen und ich musste feststellen, dass es Tausende davon gab, die natürlich nie geflogen sind, aber sie waren trotzdem Kosmonauten.
Und aus diesem Vortrag über Kosmonauten letztlich entstand das Geschichtenerzählen und entstanden dann literarische Interessen. Verlage, inzwischen sind es über 33 Bücher geworden. Ich glaube, demnächst kommt 34 dann auf den Markt. Und so ging es also weiter.
30. Bitte? Ja. Und ich schreibe noch immer über Kosmonauten übrigens. Ich halte das nach wie vor für ein sehr interessantes Thema. Weil das ist, also diese Weltraumforschung, von allem, was die Menschen gemacht haben, glaube ich, das ist schon ziemlich die sinnloseste Aktivität, die aber unglaublich viel Wirbel macht.
So. Okay, dann reden wir gleich auch nochmal weiter über Kosmonauten, weil die kommen in Ihrem Buch Nachbarn auch vor, in dem aktuellen Gebrauchsanleitung für Nachbarn.
Stimmt.
Leningrad, Musik aus dem Soundtrack von Russendisco in 1:1 der Talk auf Bayern 2 heute aus gutem Grund, weil Wladimir Kaminer, der Erschöpfer der Russendisco bei uns heute zu Gast ist, zugeschaltet aus Berlin. Und wir waren gerade bei den Kosmonauten, Herr Kaminer. Das sind ja auch, ich meine, wenn Sie über Nachbarn schreiben, da geht es ja auch um Nachbarschaften halt auf anderen Planeten. Man muss das Ganze nur etwas großflächiger denken. Und Sie haben Kosmonauten entdeckt oder gefunden, der sogar seine eigene Rakete mitgenommen hat?
Das ist der mongolische Kosmonaut. Der hatte seine Rakete mit. Es gibt einen afghanischen Kosmonauten. Ah, ich möchte jetzt nicht alles erzählen. Ich mache noch, ich habe noch viel mit diesen Kosmonauten vor. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein extra Buch zu diesem Thema.
Also gut, dann bleibt das eben jetzt einstweilen noch unter dem Deckel, aber wäre ja auch nachzulesen, eben jetzt schon in Nachbarn, womit wir wieder bei Nachbarn sind. So, und jetzt mal zu Ihren heutigen Nachbarn. Also jetzt sind Sie x-mal in Berlin umgezogen und plötzlich wollen die Menschen jetzt alle mit Ihnen singen. Und wie reagieren Sie?
Die Idee war, dass wir zu Weihnachten, am Heiligen Abend, alle zusammen, aber jeder auf seinem eigenen Balkon, zur gleichen Zeit Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Mhm. Das Ganze soll dann das singende Haus sein. Und alle haben teilgenommen, außer uns, glaube ich. Wir waren die Einzigen, die... Na, ich habe zurückgeschrieben in hauseigenem Chat, vielen Dank für die Einladung, aber lieber nicht, wir kennen den Text nicht. Und sowas, ja.
Und da wurde Ihnen keine Texthilfe angeboten?
Also doch, sofort. Doch. Ja, den Text können wir Ihnen schicken, schrieb mir die Nachbarin zurück. Die waren gleich, wir sind okay Russen in diesem Haus. Wir haben so den Ruf, ein bisschen anders zu sein, wie so Menschen durch die sozialistische Erziehung, nachhaltig Geschädigte. Wir können nicht so an diesen kollektiven Aktivitäten teilnehmen. Aber im Grunde genommen sind offen gute Menschen. Die haben auch viel gelernt. Wir haben gelernt, unsere Flaschen jetzt nach Farben zu trennen und in 3 verschiedene Container zu schmeißen. Also wir lernen voneinander immer was Neues.
Steile Lernkurve, auf alle Fälle. Ja. Wie hat sich denn Ihr Leben und Ihr Verhältnis nicht nur zu Ihren Nachbarn direkt im Haus, sondern insgesamt die Reaktion Ihrer Umgebung auch verändert, seit im Februar 2022 Russland die Ukraine überfallen hat?
Zuerst hatten wir ukrainische Geflüchtete, dann hatten wir russische Geflüchtete. Ich habe jetzt mehr mit russischen Geflüchteten zu tun, weil die Situation dort extrem ist. Und sie sind ja gar nicht auf dem Bildschirm der Regierungen hier. Also das, sehr langsam kommt es zum Vorschein, dass über 1 Million Menschen da weggegangen sind. Warum eigentlich? Sie werden ja nicht beschossen, sie werden nicht bombardiert oder nur sehr wenig, nur in Grenzgebieten. Was da wirklich in Russland jetzt vor sich geht, was da passiert, unter welchem Druck die Menschen leben, das ist hier kein Thema. Und das ist normal, das ist selbstverständlich, ja? Das ist, dass alle Augen dann auf Ukraine gerichtet sind. Ja. Also dagegen ist nichts zu sagen. Ja. Aber irgendjemand muss sich auch um die Russen kümmern und das versuche ich.
Jetzt hat es manchen Ihrer Kollegen, also manchen anderen schreibenden Russen im Exil im Westen, hat es nach diesem Angriff erstmal völlig die Sprache verschlagen und die konnten lange überhaupt nichts mehr sagen, geschweige denn sich über irgendwas lustig machen. Wie war das bei Ihnen?
Ich habe eine tragische Lebenswahrnehmung. Für mich war auch vor dem Krieg das Leben eine sehr tragische Angelegenheit. Also versuche ich immer über das Tragische lachen zu lernen, weil es sonst zu einer Sackgasse wird. Wissen Sie, wenn wir nur weinen, so kommen wir nicht weiter. Das ist sehr wichtig, glaube ich, auch über tragische Dinge lachen zu lernen, um nicht dann für immer in dieser unterirdischen Stimmung irgendwie zu bleiben.
Aber die Fragen, die Sie kriegen wahrscheinlich, ich meine, Sie seit Jahrzehnten erklären Sie ja ein bisschen die Deutschen und die Russen. Aber die Fragen und die vermeintlichen Rechtfertigungen, die Sie abliefern müssen, haben sich ja wahrscheinlich schon sehr verändert, oder?
Durch den Krieg?
Ja.
Ich glaube, ich kann es erklären. Oft habe ich viele Gespräche mit den Ukrainern, die hier sind, die auch nicht wissen. Es gibt ja sehr, sehr viel weißen Rausch. Also sehr, sehr viele Nachrichten, die keine Nachrichten sind. Oder irgendwelche Ereignisse, die nicht wirklich ereignisvoll sind. Also was nun wirklich geschieht, worauf läuft es hinaus? Ja, die Menschen fragen mich, als wäre ich Orakel. Ich versuche, mir selbst ein Bild zu machen davon, ohne jetzt die Zukunft voraussagen zu wollen. Es ist einfach sehr wichtig, glaube ich, für uns alle zu verstehen, wo wir jetzt sind.
Und Sie machen aber nicht nur sich selbst das Bild, wenn ich das richtig weiß, sondern helfen auch mit, dass Menschen in Russland sich das Bild machen können. Sie spielen da eine Rolle bei der Organisation von Nachrichten, von Widerstand. Was machen Sie da genau?
Naja, einige Berufsgruppen, wie zum Beispiel Journalisten, mussten fast vollzählig Russland verlassen, weil ein unabhängiger Journalismus ist dort nicht möglich. So sind sehr viele wichtige Medien ausgereist und waren lange Zeit so ein bisschen so obdachlos hier in Europa, haben nach einem neuen Zuhause gesucht. Und ich habe versucht, ihnen zu helfen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Irgendwie funktioniert das jetzt alles, nicht ohne Schwierigkeiten. Die haben aber noch immer ihr Publikum in Russland. Also das heißt, sehr viele Russen informieren sich zurzeit aus dem Ausland. Ja. Aber von ihren vertrauten Stimmen, von Menschen, deren sie glauben, deren sie vertrauen. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin ja noch aus der Sowjetunion ausgereist.
Nee, aber Sie machen das da, glaube ich, viel möglich, wie die Kanäle einfach über Internet.
Ja,
oder
ja, da, und das, was ich kann, hier mache ich. Ja. Das stimmt.
Meine, dieser Widerstand oder diese Szene ist bei uns ja kaum sichtbar. Ist es so wenig sichtbar, weil es ja so gefährlich ist? Oder ist es so wenig sichtbar, weil es da so wenig Widerstand tatsächlich gibt?
Na, weil es in einer anderen Sprache stattfindet. Was die russische Migration nicht geschafft hat, ist, irgendwie einen Kontakt mit der hiesigen Realität aufzubauen. Da, also mit den Ländern, die, na, wo sie jetzt sind. Das ist nicht passiert, tatsächlich. Ja. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Also, dass die Menschen, ganz egal, wo sie geografisch sind, durchaus ihr russisches oder ihr türkisches, ihr syrisches Leben weiterleben können. Oder bei den Ukrainern habe ich auch dieses Bild, dass sie in ihrer Geschichte bleiben. Das ist so, na, wahrscheinlich ist das in erster Linie durch die Sprache.
Ja. Gut, dafür sprechen Sie ja und sprechen Sie eine sehr deutliche Sprache. Auch Sie nennen Putin zum Beispiel immer wieder Antimidas. Antimidas, weil?
Na, Midas war doch der Herrscher, der alles, was er anfasste, in Gold verwandelte. Und ein Antimidas ist jemand, ja, der alles in Scheiße verwandelt, was er anfasst. Ja,
aber Sie machen sich jetzt durch das Schicksal von Putin-Kritikern keine Sorgen, oder?
Ich glaube, also kaum ein Politiker hat so viele Kritiker wie Putin. Also wenn er alle seine Feinde vergiften möchte, ich glaube, so viel Gift kann die gesamte russische Wirtschaft gar nicht herstellen, ehrlich gesagt.
Dann hoffen wir noch auf eine Runde mit Wladimir Kaminer in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Musik aus Portugal in 1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Wladimir Kaminer. Heute aus gutem Grund, denn Sie kommen gerade aus Portugal, privat oder beruflich?
Mein drittes Buch ist gerade ins Portugiesische übersetzt worden, Frühstück am Rande der Apokalypse. Aha. Und weil mein Verleger auch politisch aktiver Mensch ist und bei dieser Nelkenrevolution dabei war, damals vor wie vielen Jahren? Noch 50 Jahren, genau. Jetzt feiert ja dieses Jahr Portugal ein Jubiläum, 50 Jahre Nelkenrevolution. Und ich wollte unbedingt mit den Portugiesen darüber reden. Damals, vor 50 Jahren, ist ja die letzte Diktatur ist zu Ende gegangen. Die letzte Diktatur Europas. Und ich weiß, dass viele meiner Landsleute, viele Russen, diese portugiesische Geschichte sehr spannend finden. Es sind jetzt mehrere Bücher darüber herausgekommen in russischer Sprache, die nur im Ausland, glaube ich, gedruckt werden durften. Viele Ähnlichkeiten sehen die Russen zwischen Salazar und dem heutigen Herrscher in Russland. Also beide sind keine Armeeoffiziere, beide sind so zurückhaltende Menschen, keine Charismatiker, reden nicht gern mit dem Volk, verheimlichen ihr Privatleben, sind aber nach außen für traditionelle Werte, für die traditionelle Familie, haben aber keiner angeblich, gar keiner, keine Ahnung. So.
Viele Parallelen offensichtlich. Ja. Insgesamt haben Sie eine Auflage von über 4 Millionen inzwischen. In wie viele Sprachen sind Sie denn außer Portugiesisch noch übersetzt?
In vielen. Ich habe mal früher auf meiner Seite diese Auslandserscheinungen immer angebracht und dann aber ab 100, dann ist das nicht mehr, dann verliert man einfach den Überblick.
Aber Sie haben sicher einen Überblick, wo Ihre russische Perspektive auf Deutschland besonders gut ankommt oder wo sie überhaupt nicht verstanden wird.
Ich hatte mal ein Buch, Mein Leben im Schrebergarten. Das ist eine in meinen Augen total sehr, sehr deutsche Problematik. Dieses Buch war ein sehr großer Erfolg in Deutschland, wurde aber in kaum einer Fremdsprache übersetzt, verständlich, weil so Schrebergarten halt. Aber erstaunlicherweise kam dieses Buch auf Finnisch und Norwegisch. Und in Finnland haben mich sogar die damaligen Minister angesprochen, die Regierungsmitglieder, auf dieses Buch bei der Buchmesse. Anscheinend haben die Finnen auch sowas wie Schrebergärten.
Also regional durchaus unterschiedlich. Wie würden denn die Russen in Russland ihre Bücher finden, wenn es die da gäbe?
Na, die gibt es, also gab es. Also jetzt ist das natürlich, es wird alles neu gemacht in Russland. Neue Lehrbücher werden geschrieben, neue Lehrpläne in der Schule. Die Bibliotheken werden durchsucht nach falschen Büchern. Sehr interessante Entwicklung, aber ich habe sowas noch nie erlebt. Irgendwo müssen da meine Bücher liegen. Die Russen haben immerhin 3 Bücher übersetzt.
Ja, aber Sie haben ja nie auf Russisch geschrieben, sondern immer nur auf Deutsch. Wie kam es?
Naja, ich wurde übersetzt eben. Also das letzte Buch haben Sie, das war auf Deutsch, hieß das Buch Coole Eltern leben länger. Es ging um so lustige Kindergeschichten eigentlich. Und in Russland ist dieses Buch erschienen in der Reihe Moderne Psychologie mit dem Titel Wie werde ich nicht verrückt beim Erziehen eines Minderjährigen?
Also gut, diese Art von Humor hat man dann offensichtlich doch auch ebenfalls eine Zeit lang gehabt in Russland. Aber dass Sie mal auf Russisch und direkt für die Russen als erstes geschrieben hätten, ist Ihnen nicht in den Sinn gekommen?
Ich bin von Menschen umgeben, die eigentlich nur Deutsch können.
Okay. In welcher Sprache träumen Sie denn?
Ich träume, na, kommt darauf an, worüber ich träume. Wenn ich über Steuererklärungen träume, dann auf Deutsch.
Und über Schrebergärten, ja.
Ja, und über Schrebergärten.
Wie ist das mit Ihren Kindern? Wie haben Sie es da gemacht? Sind die zweisprachig aufgewachsen oder nur Deutsch?
Ja, nee. Also die können gut Russisch. Also so gut wie Deutsch, glaube ich.
Ja,
also. In Berlin war das schon wichtig, irgendeinen Migrationshintergrund zu haben. So ganz ohne, so als Kartoffelkind, hat man hier schlechte Chancen in der Schule. Und so irgendeine Tante in Peru, irgendwas muss man haben. So.
Und da war es eben der Vater aus Russland und die Mutter ja auch. Also die Kinder sind inzwischen auch schon fast 30 oder Mitte 20. Dieses Apokalypse-Buch, in dem es viel eben um Putin geht, auch und um seinen Angriffskrieg, das eben, wie Sie jetzt gerade sagen, nach Portugal übersetzt worden ist, ist jetzt ein Jahr alt. Wenn man es liest, hat man aber den Eindruck, dass eigentlich seitdem sich überhaupt nichts verändert hat in diesem Jahr, sondern alles total festgefahren ist. Jetzt muss ich Sie natürlich auch fragen, als Orakel sozusagen, welche Idee haben Sie für ein mögliches Ende dieses Kriegs?
Na, die Zeit bleibt niemals stehen. Selbst wenn wir den Eindruck haben, es verändert sich nichts, in Wahrheit verändert sich sehr viel. Mit jedem Tag dieses Krieges sterben Menschen. Und mit jedem Tag wird es teurer. Für denjenigen, der diesen Krieg führt, und für diejenigen, die ihm versuchen zu widerstehen. Dadurch werden Repressalien auch, also viel stärker. Je länger der Krieg dauert, umso stärker ist der Druck im Land. Also die Armee, die Putin für seine eigenen Landsleute hält, ist jetzt schon 2,5 Mal größer als die Armee, die in der Ukraine kämpft. Es wird alles immer teurer, fragwürdiger. Also auf Dauer kann man nicht verstecken, dass der König nackt ist. Ja? Dass das nicht ein heiliger Krieg gegen den Westen, sondern einfach ein furchtbarer Fehler eines unqualifizierten politischen Personals war. Und irgendjemand wird dafür gerade stehen müssen, sehr, sehr bald. So ist mein Eindruck.
Wenn Sie heute Abend in der Kneipe Wladimir Putin treffen würden, wie würde das Gespräch losgehen?
Nee, ich glaube, das ist sinnlos. Mit dieser Generation zu reden, also das bringt nichts. Nein.
Also gar kein Gespräch.
Nee.
Und die Perspektive jetzt unabhängig von dem, was Sie gerade angedeutet haben, was in Russland passieren kann oder soll oder muss, auch da bleibt aber ja in der Region das Thema Nachbarn. Spannend, weil die Ukraine und Russland werden immer Nachbarn bleiben. Wie soll so eine Nachbarschaft nach so einem Krieg funktionieren?
Wir, Deutschland, wir werden auch Nachbarn bleiben. Das ist, also, wissen Sie, die Welt ist ja viel kleiner geworden als vor 1000 Jahren, als sie vor 1000 Jahren war. Das ist, diese Nachbarschaft wird nicht verschwinden. Und Russland, da bin ich mir absolut sicher, ist ein europäisches Land. Früher oder später kommt es zurück, muss es zurückkommen auf den Weg der gemeinsamen europäischen Entwicklung. Für die Zukunft wäre das eine Lehre natürlich auch für den Westen. Man darf dieses große Land nicht allein lassen, weil dann driftet es sofort in falsche Richtung. Man muss es anbinden, an allen Stricken irgendwie an Europa binden. Kulturell, sozial, gesellschaftlich, militärisch. Man darf es nicht allein lassen. So ist mein Eindruck.
Aussichten für die Zukunft, von denen wir einfach jetzt mal hoffen, dass sie nicht allzu ferne ist. Von Wladimir Kaminer in 1:1, der Talk auf Bayern 2. Herr Kaminer, ganz herzlichen Dank nach Berlin. Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß bei den nächsten Russendiskos.
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie gerne tiefer einsteigen wollen in Geschichten und lange Dokus möchten, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für Sie, nämlich im Bayern 2 Radio-Feature gibt es ausführliche Recherchen, bei denen immer spannende Geschichten von Menschen im Mittelpunkt stehen, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.